Ja, also ich bin hier heute am Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung. Hier geht's hoch her. Und ich habe jetzt hier gerade den Hermann Pleteit neben mir stehen, der mir ein bisschen was erzählen will, was ihr hier eigentlich macht. Ja, Hermann, sei erstmal willkommen. Was macht ihr hier?
Ja, hallo. Hier am IFAM beschäftigen wir uns mit verschiedenen Fertigungstechnologien, primär was Metalle angeht. Hier befinden wir uns gerade in der Gießereitechnik. Wir beschäftigen uns primär mit dem Gießen von Leichtmetallen, also insbesondere Druckgießen von zum Beispiel Aluminiumlegierungen. Wir bauen auch andere Gießverfahren auf, wie zum Beispiel gerade das Lost Foam Gießen. Ist ein Thema, was uns interessiert. Ganz aktuell, was wir gerade machen, ist das Eingießen von elektronischen Komponenten im Druckguss. Ist hochinteressant. Da gießen wir beispielsweise RFIDs ein, um Bauteile eindeutig zu kennzeichnen, zur Wiedererkennung, zur Gegenpiraterie beispielsweise oder zur Produktverfolgung in diesem Bereich.
Okay, also da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Also Leichtmetalle hast du gesagt, also ihr macht hier so Druckgießerei mit Leichtmetallen. Aluminium fällt mir da so als erstes ein. Also da habe ich auch schon was gesehen, da liegen da ein Haufen Ballen Aluminium da bei euch da unten in der Gießerei. Was habt ihr noch so für Leichtmetalle, was der Blei vielleicht auch gar nicht kennt?
Ja, außer Aluminiumlegierungen verarbeiten wir noch Magnesium beispielsweise. Das ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller, weil Magnesium bei den Temperaturen, wo das im geschmolzenen Zustand vorliegt, natürlich hochaggressiv ist und an der Luft sofort verbrennen würde. Also okay. Wenn das an den Luftsauerstoff gerät, dann hat man eine sehr helle Flamme und das ist dann auch über ein paar Kilometer sichtbar. Deswegen muss das Ganze unter Schutzgas abgegossen werden, wofür wir natürlich auch die entsprechenden Einrichtungen in unserer Halle haben. Als weiteres Material haben wir noch Zink da. Also Zinkdruckguss wird bei uns auch betrieben. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt ein Leichtmetall, aber gehört also auch zu unserer Palette.
Das nimmt man so oft auch für Dachrinnen, oder?
Zink? Zink, glaube ich, weniger.
Das ist alles, was nicht rostet, oder?
Beim Verzinken, okay, genau. Für Stahl, das ist aber noch wieder was anderes.
Okay.
Also Zinkdruckguss wird gerne genommen für kleinere Bauteile, wenn die relativ preisgünstig, aber trotzdem hochwertig aus Metall sein sollen. Also das fängt an bei Spielzeugautos, über Türbeschläge, über Scharniere, solche Dinge. Oder zum Beispiel von IKEA-Regalen, die Schrauben, wie sie reingedreht werden, Gegenstücke, in die reingedreht werden, das ist das typische Zinkdruckguss-Bauteil.
Okay, also ich meine, jetzt habe ich gesehen, ihr macht da aus Aluminium so bestimmte Formen, die ihr gießt. Also das können ja wahrscheinlich ganz viele andere auch. Also so Fabriken, die da, weiß nicht, so alle möglichen Teile herstellen im Druckverfahren. Was macht ihr da hier Besonderes damit? Also, dass ihr so eine eigene Anlage habt. Ihr baut ja jetzt nicht so im großen Stil irgendwelche Teile, sondern ihr macht das für die Forschung. Also, was macht ihr da Besonderes damit?
Ja, wir sind eben kein Fertiger. Wie du schon richtig sagst, das Druckgussverfahren ist etabliert und wird vielfach eingesetzt. Wir versuchen eben, die Technologie weiterzutreiben. Wir machen Dinge, die so nicht bisher technologisch umgesetzt werden können. Teilweise machen wir Studien, was den Einsatz neuer Materialien oder neuer Randbedingungen angeht, aber eben insbesondere auch ganz neue Technologieaspekte wie die vorhin angesprochenen eingegossenen elektronischen Komponenten.
Okay, also das ist, so viel habe ich jetzt schon begriffen. Ihr experimentiert eigentlich nicht so sehr damit, sage ich mal, jetzt das Aluminium selber zu verändern, also den Baustoff, den ihr da verwendet zum Gießen, sondern momentan konzentriert ihr euch darauf, wie man aus Aluminium gegossene Teile mit elektronischen Komponenten versehen kann, oder?
Das ist ein Projekt.
Ja.
Wir beschäftigen uns in anderen Projekten teilweise auch mit der Materialentwicklung selbst.
Ah, okay.
Wir haben zum Beispiel bei uns nicht direkt in der Gießereigruppe, aber bei uns am Institut viele Leute, die sich mit der Herstellung von metallischen Schäumen beschäftigen. Das ist auch ein durchaus interessantes Thema.
Also es ist noch leichter dann als das normale Material, das, ne? So Schaum?
Wir können hier in unserer Retine beispielsweise ein paar Beispiele für solche Materialien sehen. Das sieht halt aus wie eine Schaumstruktur, die man kennt, außer Badewanne. Nur dass das Material dazwischen...
Da mache ich gleich noch ein Bild dann davon.
Dass das eben ein Metall ist. Und dieser metallische Schaum hat eben verschiedene Eigenschaften, die ihn interessant machen können. Da gibt es jetzt verschiedene Verfahren, um solche metallischen Schäume herzustellen, Offenpulse oder Geschlossenpulse oder dann oder auch Materialien, die Hybride sind aus metallischen und anderen Werkstoffen, beispielsweise mit einer Polymerstruktur da drin oder mit Glashohlkugeln integriert oder mit keramischen Schäumen, die dann wieder mit Metallen infiltriert sind. Also es wird
das hört sich nach einer wilden Mischung an hier. So.
Ja, also
alle möglichen Materialien gemixt.
Ja, das je nachdem, welche Eigenschaften man gerade haben möchte.
Okay.
Also es wird sich schon auch mit den Materialien selbst beschäftigt, aber eben auch mit dem Fertigungsprozess beides.
Wofür setzt man so Schäume ein? Nur mal so eine kleine Zwischenfrage. So.
Im Moment ist interessant an den Schäumen eigentlich die Energieaufnahme. Also, dass die beispielsweise im Crashfall sehr gut Energie aufnehmen können.
Ah, okay. Das so quasi, wenn man jetzt ans Auto denkt, sowas wie eine Schaumstoßstange oder sowas.
So in dem Sinne. Also das wird beispielsweise eingesetzt dann in Testeinsätzen, meines Wissens nach bei Straßenbahnen zum Beispiel. Also es geht dann um hohe Energiemengen, die aufgenommen werden. Bei kleinen Energiemengen kennt man das ja von Polymerschäumen. Beispielsweise Styropor ist ein Polymerschaum. Da sind empfindliche Geräte oder alles, was man so kennt, drin verpackt.
Das ist auch
genau das Gleiche.
Die Stoßstange für die Mikrowellenverpackung.
Genau, und wenn es dann um höhere Energien geht,
im
PKW- oder LKW-Bereich oder so, dann kann man auch mal so einen metallischen Schaum dafür verwenden.
Okay, so, jetzt hast du mir eben gerade, ich war live dabei, habe ich gesehen, wie ihr so eine Tretkurbel fürs Fahrrad irgendwie gegossen habt aus 720 Grad heißem Aluminium. Und du hast mir gesagt, da baut ihr gerade irgendwie eine elektronische Komponente ein. Was habt ihr da reingebaut?
Ja, das Interessante daran ist, dass wir da jetzt Piezo-Keramiken direkt im Druckgussprozess eingießen. Diese Piezo-Keramiken haben ja die Eigenschaft, dass sie sich, dass sie unter Verformung eine Spannung erzeugen. Und das nutzen wir dazu, die Belastung dieser Tretkurbel direkt messen zu können. Das Besondere oder Neue an der ganzen Sache ist jetzt, dass wir direkt im Druckgussprozess die Piezos eingießen. Das heißt, es sind nicht mehrere Stufen für die Fertigung, wie es bisher nötig war, mehr vonnöten, sondern wir haben direkt das fertige Bauteil mit integrierten Komponenten und das Signal, was dann bei der Belastung des Bauteils erzeugt wird, kann direkt von außen abgelesen werden.
Also das heißt, wenn ich dann diese Tretkurbel an mein Fahrrad baue, dann verformt die sich ja so ein ganz kleines bisschen, weil das Metall ist ja auch nicht so ganz starr. Und diese Verformung wird von dieser elektronischen Komponente, die da eingegossen ist, dann so gemessen. Oder beziehungsweise verändert von dieser Verformung und gibt dann ein elektronisches Signal, das man abgreifen kann. Und dann kann man sehen, wie stark man gerade in die Pedale tritt.
Das ist im Prinzip richtig. Also Metalle haben prinzipiell die Eigenschaft, also ganz egal wie hart das Metall ist, auch der härteste Stahl, dass sie sich proportional zur Belastung verformen.
Okay.
Das ist eine grundlegende Materialeigenschaft, bis der sogenannte nichtlineare Bereich beginnt und dann in dauerhafter Verformung eintritt. Davor haben wir den linearen Bereich. Das ist halt, die Verformung ist proportional zur Belastung und geht dann auch entsprechend bei nachlassender Belastung wieder zurück. Und das ist genau das, was wir messen. Wir messen diese lineare Belastung und erhalten durch die Piezokeramiken eine Spannung, die eben proportional zu dieser Belastung ist. Und die können wir dann eben weiterverarbeiten, beispielsweise bei der Tretkurbel, um die gerade getretene Leistung des Radelnden daraus zu berechnen.
Ja, das ist eine tolle Sache. Also das, was mich da ja besonders gewundert hat, war ja, also als erstes hast du gesagt, elektronische Komponenten und dann habe ich irgendwie gehört, 720 Grad heißes Aluminium. Also ich meine, wenn ich mein Handy ins Wasser schmeiße, ist schon gleich Ende im Gelände. Und jetzt schmeißt ihr da elektronische Komponenten in 720 Grad heißes Aluminium. Wie geht das?
Ja, das ist natürlich erstmal ein bisschen kontraintuitiv. Da denkt man nicht, dass diese Komponenten die entsprechenden Temperaturen überleben. Ja. Würden sie so auch nicht, wenn man die einfach in die 700 Grad heiße Schmelze einführen würde. Es ist nun so, dass wir die natürlich mit einer entsprechenden Isolationsschicht versehen müssen. Sonst kommen wir da nicht viel weiter. Und darin liegt auch eins unserer Geheimnisse, dass wir wissen, wie wir diese Isolationsschicht dimensionieren müssen, was wir für ein Isolationsmaterial nehmen müssen und wie das Ganze dann hinterher im Endeffekt auszusehen hat. Das ist gerade die Forschung, die wir betreiben.
Ah, okay, also das sind so gerade die High-End-Geheimnisse, die hier so in Bremen bei euch am Institut erforscht werden, wie man so elektronische Komponenten in so super heißes Material einbringt ohne dass die Schaden nehmen.
Zum Beispiel.
Und mit was für Komponenten habt ihr da schon experimentiert? Was habt ihr da alles schon reingetan?
Wir haben beispielsweise angefangen mit herkömmlichen, handelsüblichen RFIDs, wie sie auch in Preisetiketten im Supermarkt oder im Plattenladen zu finden sind.
Das sind diese Funkchips, wo so einige auch sagen, ja, das sind auch so Schnüffelchips, weil die überall ausgelesen werden können.
Genau, genau diese Chips sind das. Mhm. Die sind für den Handel und für die Gewerbetreibenden und auch für die Hersteller von Bauteilen sehr interessant. Jetzt weniger, weil die damit irgendjemanden ausschnüffeln wollen, können sie meistens auch gar nicht, sondern einfach, weil sie damit ihre Bauteile bzw. ihre Handelsprodukte verfolgen können, ohne großen Aufwand.
Ich stelle es mir ganz praktisch vor, wenn ich jetzt so ein Fahrradladenbesitzer wäre und dann Tretkurbeln mit RFIDs habe, dann weiß ich gleich, wie viel in meinem Lager ist, wenn ich da einmal durchgehe, oder?
Das ist ein Beispiel dafür.
Ja. Also ich habe es irgendwie vor kurzem gehört, wir haben ja hier auch in Bremen im Technologiepark dieses Mobile Research Center. Die haben sowas Lustiges gemacht, dass man so einen Handschuh hat, der RFID empfangen kann. Und die haben da, glaube ich, experimentiert mit der Flugzeugwartung. Dann jedes Teil, was man dann irgendwie da einmal berührt hat, oder da sieht man dann gleich auf dem Display, was das ist für ein Teil, wann es zuletzt gewartet wurde und so weiter, wegen dem RFID-Chip.
Ja, das lässt sich natürlich hervorragend mit Techniken wie Augmented Reality, wo man dann gleich entsprechende Handlungsanweisungen für Reparaturen oder so in seinem Display visualisiert bekommt, lässt sich das sehr gut verbinden. Andere Anwendung ist beispielsweise Plagiatschutz. Also wir haben schon verschiedentlich gehört von Herstellern von Bauteilen, dass sie Probleme haben mit Plagiaten, die aus Fernost kommen, wo dann die Hersteller hier für Regresse in Anspruch genommen werden, für fehlerhafte Bauteile, die sie gar nicht produziert haben. Und dann müssen die halt beweisen, dass diese Bauteile gar nicht von ihnen kommen. Und da ist eine Methode eben direkt RFIDs beispielsweise in Druckgussbauteile einzugießen, denn die lassen sich dann nicht mehr so leicht fälschen und insbesondere lassen sie sich auch nicht rausholen, die RFIDs, ohne das Bauteil zu zerstören.
Ja, ist richtig. Okay, also das ist quasi so eine Art digitale Signatur, die dann in dem Bauteil drin hängt.
Genau, und die lässt sich davon auch nicht mehr so einfach trennen.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Okay. Ja, super. Also finde ich wahnsinnig interessant, was ihr hier macht. Und hört sich so an, als wenn es auch gebraucht wird. Wenn man irgendwie so solche Bauteile in so Metall einbauen kann, das ging ja bisher auch nicht.
Ja, das ist schon, wie gesagt, ein ganz, ganz neues Thema. Sowas gab es bisher gar nicht. Und das trifft auch auf relativ gute Resonanz. Also wir waren gerade vorletzte Woche auf einer Messe, wo wir das vorgestellt haben.
Wo wart ihr da?
Das war die Euroguss in Nürnberg. Wir haben auch vor, jetzt auf die Hannover Messe, auf einem größeren Stand.
Auf die Industriemesse.
Industriemesse, genau, die Zebel ist ja gerade vorbei.
Ja.
Und was wir da so gemerkt haben, ist, dass es schon auf größere Resonanz bei der Industrie stößt und die da recht interessiert an dem Thema sind.
Ja, klasse Sache. Also finde ich beeindruckend, was ihr hier macht. Hat sich, glaube ich, gelohnt, dass ich mal vorbeigeguckt habe. Ich danke dir ganz herzlich, Hermann. Und ja, hoffe, dass ich vielleicht demnächst auch nochmal vorbeikommen kann. Mal gucken. Sehr, sehr spannend, was ihr hier macht.
Ja, kein Problem, gerne wieder.
Ich denke mal so, der ein oder andere, der jetzt hier sich das anhört, der wird vielleicht jetzt auch ein bisschen fasziniert sein und mal zumindest mal auf eurer Homepage vorbeigucken, was ihr denn noch so alles hier Schönes treibt.
Ja, www.ifam.fhg.de. Da kann man bewundern, was hier im Institut alles so erforscht und entwickelt wird.
Und ansonsten auf der Hannover Messe Industrie.
Beispielsweise.
Wunderbar, alles klar. Ja, dann vielen Dank, Hermann, und ja, bis in Kürze vielleicht mal wieder.
Jo, bitte.
Ja, das war der Theta Rocker 05 vom Mittwoch, den 19. März 2008. Ich möchte mich ganz herzlich nochmal bedanken für das Institut, das mir die Gelegenheit gegeben hat, dort einfach mal vorbeizuschauen, und auch beim Hermann ganz doll bedanken, dass er da seine Zeit hergegeben hat und ein bisschen was berichtet hat. Ich sage an dieser Stelle schon mal Goodbye und Servus, denn mein Vertrag an der Universität in Bremen läuft aus und ich werde ab dem April 2008 im Süden von Deutschland zu finden sein. Ich werde mich nämlich aufmachen Richtung Bayern. Wer also demnächst einen Podcast sucht oder einen Weblog von mir, der könnte eventuell in bayerischen Gefilden fündig werden. Das Weblog, die Täterwelle, wird wahrscheinlich auch demnächst nicht mehr mit neuen Inhalten befüllt. Es hat Spaß gemacht und ich sag bye bye.